Beinahe täglich lesen und hören wir in den Medien von dem Phänomen der gesellschaftlichen Spaltung. Während sich Menschen verschiedener Perspektiven im Alltag kaum noch begegnen, treffen sie in den Betrieben allerdings jeden Tag aufeinander. Wie kann man miteinander arbeiten, gar innovativ sein als Team, wenn man Schwierigkeiten hat, überhaupt miteinander zu sprechen? Michael Andrik, er hat das Buch Das Moralgefängnis geschrieben und das trägt den Untertitel Spaltung verstehen und überwinden. Der Mann ist Philosoph, also eher Theoretiker. Welche überaus praktischen Lösungen er im Ärmel hat, darüber habe ich mit ihm gesprochen. For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Interview. Michael, du bist Philosoph, Kolumnist und ich habe gelesen, du berätst auch Unternehmen oder hast du Unternehmen beraten. Wie berät ein Philosoph Unternehmen?
Na, beraten vielleicht nicht, aber die haben mich manchmal als Trainer gebucht, um Vorträge zu halten über Führung und wie man in der Führung menschlich agieren kann und trotzdem Ergebnisse bekommt. Und manchmal habe ich auch mit Unternehmensberatungen gearbeitet, die sich an meinem Buch Erfolgslehre von 2020 abgearbeitet haben. Die hatten da so einige Fragen und die habe ich dann gerne mit ihnen erörtert.
Erfolgslehre mit 2 E, muss man dazu sagen.
Für jawohl, die, das kommt von Lehre, also Lehre trotz Erfolg. Das war die Idee meiner Frau, dass man das so nennen sollte.
Und woran haben die sich abgearbeitet?
Naja, in dem Buch geht es darum, einmal einen tieferen Blick darauf zu werfen, wie eigentlich die Industriegesellschaft aufgebaut ist. Und wie die Institutionen, in denen wir da leben, eigentlich unser Selbstverhältnis und unser Nachdenken über die Welt konditionieren und prägen. Mal ganz kurz gesagt kann man da feststellen, dass die hierarchisch aufgebauten Verbände, Verwaltungen, Unternehmen, in denen viele tätig sind, dass die eine Tendenz haben, dem Einzelnen das ganz, ganz fern zu legen, sich einmal Gedanken zu machen über seine eigenen Wertvorstellungen und seine eigenen Vorstellungen im Leben und einen starken Anreiz schaffen, sich schon vorauseilend zu konformieren an die Erwartungen, die man bei den anderen vermutet. Und das kann eben zu einem Syndrom führen, wo man zwar sehr gut funktioniert, aber als eigenständiger Mensch eigentlich gar nicht mehr so richtig in der Welt ist. Und ich glaube, dass ein ganzer Teil der New Work-Bewegung, mit der du ja viel zu tun hast, dass die darauf ruht, zu sagen, naja, können wir nicht auch Arbeit in einer Industriegesellschaft anregend, erfüllend, menschlich gestalten? Und auf dem Feld ist ja auch viel Bewegung.
Und das hat die Unternehmensberater offenbar getriggert. Okay, verstehe. Ein Gedanke, in den ich gerne richtig einsteigen möchte, ist basiert auf deinem Buch Im Moralgefängnis, was dein neuestes Buch ist.
Ja.
Und das Buch hat den Untertitel Spaltung verstehen und überwinden. Und das ist ein Gedanke, den ich wirklich sehr erfrischend finde. Warum? Weil nach allem, was man in diversesten Umfragen liest, haben wir eine Situation, wo Teile der Bevölkerung sagen, ich fühle mich nicht mehr so richtig frei zu sagen, was ich denke. Und gleichzeitig sind Betriebe, Unternehmen die Orte, wo die Menschen zusammenkommen. Menschen unterschiedlicher Bildungshintergründe und Prägungen, Altersstufen, Generationen, Wertvorstellungen etc. Und gleichzeitig brauche ich in einem Unternehmen eine Atmosphäre, in der ich Kreativität zulasse, ermögliche, um innovativ zu sein. Was mache ich als Führungskraft mit einem Team, wo Teile das Gefühl haben, ich kann nicht mehr sagen, was ich denke, beziehungsweise ich kann nicht mehr miteinander sprechen. Und dein Buch hat ja, wie gesagt, den Untertitel, ich verkürze ihn, Spaltung überwinden. Und das ist genau der Gedanke, den ich interessant finde. Wie geht man damit um?
Ja, also erstmal, dein Gefühl trügt dich nicht. Es gibt tatsächlich eine völlig eindeutige sozialwissenschaftliche Diagnose. Eine Mehrheit der Deutschen traut sich mittlerweile nicht mehr unbefangen, die eigene politische Meinung zu äußern. Und man fürchtet irgendeine Art von Bestrafung zu erleiden, wenn man eine Meinung äußert, die vielleicht von anderen als Igitt angesehen wird. Und dahinter steht, dass wir eine bestimmte Form der, ich möchte mal sagen, ja, ich würde schon sagen, der Verseuchung unserer Diskussionskultur erlebt haben. In meinem Buch Im Moralgefängnis beschreibe ich das als Moralisierung. Ich will mal ein erdnahes Beispiel geben. Mhm. Also wenn meine Frau zu mir sagt, nie hörst du mir zu, dann antworte ich, stimmt ja gar nicht. Ne? Warum antworte ich, stimmt ja gar nicht? Weil ich mich angegriffen fühle. Denn das Wörtchen nie enthält eigentlich diesen Angriff. Es wird gesagt, ah, du hast eine Charaktereigenschaft, dass dir andere Leute eigentlich egal sind und deswegen hörst du mir nicht nur heute mal nicht zu, sondern nie. Das ist eine Moralisierung. Ja, also wir sprechen über irgendeinen Sachverhalt und dann wechselt sie, anstatt weiter darüber zu reden mit mir, wie wir nun das Wochenende verbringen oder ob es nach Split oder nach Athen in Urlaub geht, wird dann plötzlich darüber geredet, welche Charaktereigenschaften negativer Art ich angeblich habe. Und dieses Muster der Moralisierung setzt einen Verteidigungsreflex in Gang. Das ist doch gar nicht so. Und das führt dazu, dass Menschen, wenn sie sich öffentlich äußern, Angst haben, Moment, wenn ich was sage, was irgendwie als Igitt markiert ist für die anderen, dann könnte das für mich bedeuten, dass ich an den Rand der Gesellschaft gerate. Und diese Angst, diese sanfte Paranoia, die haben wir heute in Deutschland. Und das spiegelt sich in den Umfragen, die du zitiert hast.
Jetzt nimmst du ja schon relativ große Worte in den Mund und gleichzeitig hast du vergleichsweise klein, nämlich aus dem Alltag jedes Menschen wahrscheinlich angefangen. Und ich bin ganz beruhigt, dass auch im Haushalt eines Philosophen solche Diskussionen stattfinden. Nie hörst du mir zu, Stichwort. Also mit anderen Worten, ist es nicht irgendwie ganz normal? Ist es nicht ganz normal, dass man so miteinander spricht, dass es im Kleinen wie im Großen so stattfindet? Und wenn das so ist, wo ist dann das Moralgefängnis?
Das Moralgefängnis entsteht in dem Moment, wo diese Moralisierung angewandt wird auf Themen der Politik. Mhm. Und jetzt musst du mir verzeihen, ich bin ja nun mal Philosoph, ist wie eine Berufskrankheit. Ich will doch einmal sagen, was das mit der Politik so sehr grundsätzlich auf sich hat. Also entweder die einen diktieren den anderen, was sie zu tun haben, dann haben wir eine unfreie Ordnung. Oder aber wir haben eine freiheitliche Ordnung. Freiheitlich ist noch was anderes als einfach eine freie Ordnung, nicht? Freiheitlich bedeutet, man bemüht sich, den Menschen möglichst viel Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum zu lassen, wo immer das geht. So ist ja unser Grundgesetz konstruiert. Wir sagen, alle Menschen haben die gleiche Würde. Und übrigens, diese 20, 22 Grundrechtsartikel müssen eingehalten sein. Denn dann ist sozusagen das Leben dieser Würde auch angemessen möglich, nicht? Das ist eine freiheitliche Ordnung. Und in einer solchen freiheitlichen Ordnung sind wir beide gleichberechtigt. Das heißt, wir können gemeinsam darüber diskutieren, was die richtige Regelung ist für unsere gemeinsamen Angelegenheiten. Und das ist Politik. Dieser Vorgang, wo wir uns austauschen miteinander und dann einen Kompromiss finden. Politik besteht nicht darin, dass ich die Wahrheit kenne und sie gegen alle anderen durchsetze. Das ist nicht freiheitliche Politik, das ist Fundamentalismus. Und in dem Moment, wo ich mich öffentlich hinstelle und sage, wer in der Ukraine-Frage oder in der Corona-Frage oder in irgendeiner Frage nicht meiner Meinung ist, der ist unvernünftig, unsolidarisch, der ist ein, was weiß ich, ein Russlandversteher oder ein Corona-Leugner oder was auch immer. Mhm. In dem Moment, wo ich mich in diese Pose werfe.
Wo ich polarisiere, sagst du.
Wo ich polarisiere und auch beleidigende Zuschreibungen mache an Leute, die ganz einfach eine andere Einschätzung als ich zu einer politischen Frage habe. In dem Moment beginne ich eine bestimmte zwischenmenschliche Dynamik. Und das, was dabei am Ende rauskommt, das nenne ich das Moralgefängnis, nämlich, dass tatsächlich die Menschen sich nicht mehr trauen, frei ihre Meinung auszutauschen. Und wir reden ja heute auch noch in Richtung Wirtschaft ein bisschen, Marc. Ja?
Absolut.
Diese Kultur der Angst, damit hast du ja heute auch angefangen, diese Kultur der Angst, der gegenseitigen Verdächtigung und Bezichtigung und der Reserviertheit, also kann ich das noch sagen oder ist das schon gefährlich, ja? Die macht ja nicht vor den Werkstoren halt oder vor den Eingängen unserer Verbände und Verwaltungen, sondern die nehmen ja die Menschen mit, wenn sie zum Arbeitsplatz gehen.
Genau, das ist der Punkt.
Und ich denke schon, es ist ein zugespitzter Begriff, dieses Moralgefängnis. Aber kann man das nicht doch sagen, dass wir in einem Moralgefängnis leben, wenn sich normale Leute, die jetzt nicht hauptberuflich Helden sind, ja, dreimal überlegen, ob sie zu einer politischen Frage sich überhaupt noch äußern. Das ist doch eine große Hemmung der eigenen Äußerung. Und es ist auch eine Hemmung übrigens, wenn es an geschäftliche Kontexte geht. Wenn man einmal in dem Modus ist, immer nur aufzupassen, dann ist es mit dem kreativen Nachdenken über neue Lösungen auch nicht mehr so weit her.
Ganz genau. Und genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ich habe verstanden, ich versuche es mal zusammenzufassen, ich habe verstanden, in dem Moment, wo ich eine andere Position moralisch beurteile und diskreditiere, stelle ich mich sozusagen über dich. In dem Moment, wo du einfach anderer Ansicht bist. Ich stelle mich über dich.
Und ich sortiere dich eigentlich aus meinen Kreisen aus.
Und indem ich das tue, bist du auf einmal gefordert, dich moralisch zu verteidigen, und wir sprechen überhaupt nicht mehr über die Sache. Ist das ungefähr richtig
zusammengefasst? Ganz genau. Und übrigens vielleicht noch eine interessante Sache, die mir erst kürzlich klar geworden ist. Viele wundern sich ja auch darüber, warum dieses Wort Narrativ so viel...
Hört man richtig häufig in der
Sache. Warum so viel von Narrativen immer die Rede ist. Narrative sind genau solche moralisch aufgeladenen Erzählungen, denen sich die meisten dann nicht mehr zu widersprechen trauen. Und man weiß, wenn ich der widerspreche, dann wird's irgendwie knifflig und heikel. Und das ist ein Verdummungsmechanismus für eine Gesellschaft. Denn das führt dazu, dass ganz wichtige Politikfelder gar nicht mehr ergebnisoffen diskutiert werden, sondern nur noch in taktischer Weise. Und auch wiederum auf Verbände, Verwaltungen, Unternehmen geblickt. Wenn ich in Verbänden, Verwaltungen, Unternehmen Diskussionen habe, die sich nur taktisch ausrichten an dem, was ich glaube, was die Machtverhältnisse und die Meinungsverhältnisse im Meetingraum sind, dann wissen wir ja, was dabei rauskommt. Mehr vom Gleichen. Was ist denn Nokia passiert? Also Nokia ist ganz sicherlich nicht zu viel Innovation passiert, was das Smartphone angeht, sondern wahrscheinlich gab es da eine ganze Reihe von Meetings, wo viele Leute saßen, die sagen, ja, die nächste Generation von Handy, die sieht immer noch aus wie so ein kleiner Spielzeugknochen mit Gummitasten, nur die machen wir jetzt Neonfarben. Ja? Dass man vielleicht das Telefon mit Internet verbinden könnte, gedanklich, und diesen Möglichkeitsraum mal ausschreitet, das setzt voraus, dass man gegen Konventionen geht und gegen Leiterzählungen. Und das haben wir in der Politik verlernt, wie die Umfragen zeigen. Die Leute trauen sich nicht mehr, die Leiterzählungen zu hinterfragen. Und diese Kultur droht sich natürlich auch in eine viel weniger innovativere Wirtschaft durchzusetzen.
So, jetzt sind wir eigentlich relativ weit fortgeschritten, finde ich, bei der Problembeschreibung. Ich würde jetzt gerne versuchen, in den Lösungsraum einzusteigen. Und zwar aus deiner Perspektive, aus der Perspektive eines Philosophen, Spaltung überwinden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, nach dem, was wir gerade beschrieben haben und wie ich versucht habe, das zusammenzufassen, dass der Schlüssel zum Erfolg darin besteht, sich nicht sozusagen auf einer moralischen Ebene auszutauschen, sondern auf einer faktischen Ebene auszutauschen, mit einer gewissen, sagen wir mal, Gleichberechtigung der Position. Ist das richtig? Interpretiere ich das richtig? Ist das der Weg zum Miteinander?
Da ist eine sehr, sehr tiefe Frage betroffen. Und die kann eigentlich nur jeder Mensch für sich selber beantworten. Ein ehemaliger Verfassungsrichter, der Herr Böckenförder, hat mal sehr schön gesagt, dass eine freiheitliche Gesellschaft von Voraussetzungen lebt, die sie selber gar nicht garantieren kann. Also ein ganz tiefgründiger und wichtiger Satz.
Kannst du das erläutern?
Ja, na klar, erläutere ich gerne. Wir müssen uns fragen, in was für einer Art von Zusammenleben wollen wir eigentlich sein mit den anderen Menschen? Ist es wirklich so, dass ich mit meiner vielleicht sehr regierungskritischen Mediendiät wirklich die Wahrheit erkannt habe? Und dass meine Aufgabe jetzt ist, die Staatsmacht zu erobern, um allen die Wahrheit durchzudrücken, bis in ihr Wohnzimmer, in den Heizungskeller oder sonst wohin? Ja. Ist das meine Aufgabe? Bin ich ein Fundamentalist? Oder will ich lieber mit meinen Mitmenschen so zusammenleben, dass ich denke, ich bin zwar schon irgendwie ja der Mittelpunkt der Welt, aber eben wie jeder andere auch. Ja, denn jeder hat ja seinen eigenen Blick auf die Dinge, und vielleicht kann ich etwas lernen, wenn ich glaube, nicht in allem Recht zu haben. Und vielleicht profitiere ich davon, wenn es einen offenen, angstfreien Austausch unterschiedlicher Positionen gibt. Vielleicht profitieren wir alle als Gesellschaft davon. Ich bin davon fest überzeugt. Es kann ohne eine echte, auch empfundene Redefreiheit keine freie Gedankenentwicklung geben. Und ohne eine freie Gedankenentwicklung kann es weder ein innovatives Wirtschaftsleben geben, noch ein vernünftig geregeltes Zusammenleben in der Politik. Das kann alles gar nicht stattfinden. Wo die Angst vor sozialer Stigmatisierung und vor Ausschluss regiert, da kann es das alles nicht geben. Und ich möchte freiheitlich leben. Und deswegen wäre meine Frage, wie kommt man hier zu einer Lösung? Also erstes Mal, jeder muss sich mal darauf besinnen, wie er eigentlich leben will. Will er wirklich den Stuhl des Wahrheitsdiktators haben? Und dann moralisch verkünden, was in der Politik gemacht werden muss. Ich will das überhaupt nicht. Ich bin kein Wahrheitsdiktator. Ja? Ich möchte mich mit meinen Mitmenschen austauschen. Frei und ungezwungen. Das möchte ich. Ich möchte hören, was sie zu sagen haben. Am besten das, was mich irritiert. Denn daran kann ich wachsen. Ne? Was mich triggert, daran kann ich wachsen.
Da würden dir vermutlich wenig Leute widersprechen.
So, und wie machen wir es jetzt? Ja, wir zeigen einander Respekt. Und das kann man auch tatsächlich institutionell ganz gut flankieren. Hm. Ja?
Ich habe ja versucht, den Bogen zu schlagen zur sozusagen innerbetrieblichen Realität, um das mal ganz nüchtern auszudrücken. Da habe ich jetzt wenig Einfluss auf die 1%-Hürde versus 5%-Hürde. Mhm. Aber ich habe natürlich schon eine Aufgabe darin, mit Menschen zusammen was auf die Beine zu stellen, um es mal ganz abstrakt zu sagen.
Ja.
Die aus dieser von dir geschilderten, polarisierten, und man spürt ja geradezu auch dein Engagement und wie sehr dich das bewegt, dass wir da draußen eine Situation haben, die in der Tat polarisiert. Ja? Und dieses Moralgefängnis, ich glaube, jetzt hat man ein Gefühl dafür gekriegt, aufgrund deiner Beschreibung, wie du das siehst und wie du es definierst und wo du die Probleme daran siehst. Nochmal Lösungsraum und der Einfluss einer, weiß ich nicht, Führungskraft, eines Personalverantwortlichen, eines Unternehmenslenkers, der nun in diesem Biotop Unternehmen die Aufgabe hat, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und wie schaffe ich es eigentlich, solche Gegensätze zu überwinden und, ich hätte fast gesagt, wieder in einen Diskurs zu kommen, wo ich sagen kann, was ich möchte. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich die Bedingungen der Möglichkeit von Innovation?
Also einmal würde ich alle, die die schwere Aufgabe haben, Verantwortung für viele Menschen zu tragen, die würde ich dazu einladen, sich zu überlegen, wie sieht denn die Welt aus Sicht derer aus, die in den großen öffentlichen Streitdiskussionen, nicht, die gegenwärtig passieren, eine Minderheitenmeinung haben. Und die Tatsache, dass wir über diese Minderheitenmeinungen sprechen, heißt ja, so klein sind diese Minderheiten gar nicht, ja? Sondern es reicht ja, wenn 5 oder 6% der Bevölkerung im Schnitt eine bestimmte Meinung haben, die vielleicht nicht in der Tagesschau kommt oder bei RTL oder nicht in der FAZ steht. Und dann werde ich in meinem Verband oder in meinem Unternehmen Menschen wiederfinden, die dem anhängen. Wie sieht denn die Welt aus deren Sicht aus? Wollen die eine Atmosphäre haben, in der sie das Gefühl haben, sie sind nicht wirklich akzeptiert, weil sie diese Meinung haben? Doch wohl eher nicht. Also sich selber einmal Gedanken darüber zu machen, wie kann ich in einer offenen Gesellschaft mit Meinungsfreiheit ein Vorbild dafür sein, dass tatsächlich Toleranz gilt im Rahmen der Gesetze. Ja? Das ist, glaube ich, eine sehr persönliche Reflexion, die jede Führungskraft machen muss.
Mhm. Vorbild.
Okay. Ja, Vorbildfunktion. Wenn man das aber tatsächlich vorlebt, dass also politische Meinungen im ganzen gesetzlichen Spektrum völlig in Ordnung sind und dass die auch anklingen dürfen und in einer Atmosphäre der Toleranz, dann kann es da eine sehr schöne Synergie geben zwischen so einer Vorbildfunktion und ganz einfach guter Teamentwicklung. Mhm. Womit fängt gute Teamentwicklung an? Die fängt immer an mit Vertrauensbildung. Man muss etwas übereinander wissen. Und zwar nicht einfach nur in dem banalen Sinne, ja, ich kenne den Marc seit 20 Jahren, ich weiß, wie der sich immer verhält. Das ist noch kein Vertrauen, denn ich kann ja der Meinung sein, Marc verhält sich ganz furchtbar.
Der hört mir nie zu.
Der hört mir nie zu zum Beispiel. Ja? Sondern wir müssen in eine Lage kommen zu sagen, sag mal, Michael, ich habe das verkloppt, dieses Projekt, weil ich das nicht gut kann, dieses bestimmte Arbeitsfeld, kannst du mir dabei helfen? Wenn wir solche Dinge zueinander sagen, dann haben wir Vertrauen, dann zeigen wir uns gegeneinander verletzlich. Und das hat dann schöne Folgen. Das hat übrigens, wer das mal nachhören will, ein amerikanischer Berater namens Lencioni mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Der sagt, wenn Vertrauen da ist, dann werden die Leute auch miteinander streiten. die werden miteinander streiten. Und hier sieht man ja schon, wenn ich moralisiere und andere als negativ markiere wegen ihrer Meinung, dann wird sich kein Vertrauen bilden. Aber nur wenn sich das Vertrauen gebildet hat, wenn ich weiß, ich darf mich auch verletzlich und angreifbar zeigen, mir passiert dann nichts. Dann wird Streit passieren über die beste Lösung. Und nur wenn man den Streit über die beste Lösung führt, kommt die beste Lösung raus. Und nur dann haben die Leute auch Lust, einander gegenseitig verantwortlich zu machen, dafür es auch wirklich miteinander durchzuziehen und nicht sozusagen auf halbem Wege lieber bowlen zu gehen oder kegeln zu gehen, was immer man macht, ja, sondern wirklich sich gegenseitig auch ziehen und helfen, die Ziele zu erreichen. Man wird eine hohe Ambition entwickeln, was die eigenen Arbeitsergebnisse angeht. Das ist ein Team, was konsistent hohe Leistung bringt. Also man sieht hier, das, was in der Gesamtgesellschaft schief geht, an vertrauenszerstörenden Verhaltensweisen, wie Moralisierung politischer Diskussion auf Teufel komm raus, den politischen Gegner
zu diskreditieren
ja. In moralischer Hinsicht. Das, was da passiert und in der Gesellschaft Vertrauen zerstört, das kann nach demselben Mechanismus auch in Betrieben, Verbänden, Verwaltungen Vertrauen zerstören. Und deswegen Vertrauensbildung hier wie da. Und dazu brauchen wir Toleranz. Wir brauchen Toleranz und diesen grundlegenden Respekt. Wir haben alle was davon, wenn wir frei und unbeschwert uns äußern können.
Also ich versuche mal die Ingredients nochmal sozusagen rauszuziehen, nach dem, was ich verstanden habe. Also du hast die Vorbildfunktion einer Führungskraft angesprochen.
Toleranz vorleben.
Zweitens, dem Einzelnen klar machen und klar zeigen, du bist okay, wie du bist. Ja, also
genau.
Akzeptanz.
Ja.
Drittens, Fehlerkultur. Du darfst Fehler machen, du darfst sogar Schwäche zeigen, du darfst auch sagen, was du nicht kannst. Das ist gut, wenn du das tust, weil nur so können wir gemeinsam in den Lösungsraum gehen und du kannst auch was lernen, im Zweifel. Und das sind sozusagen die Zutaten, wenn du so willst, die es braucht, um überhaupt miteinander in einen sinnvollen Streit zu kommen, weil, also Streit im positiven Sinne, also ja. Ein Ringen um eine Lösung, eine gemeinsame Lösung.
Ringen um Lösungen und auch eine Freude zu entwickeln daran, die Dinge wieder den Strich zu bürsten.
Habe also, ich das richtig zusammengefasst?
Genau, so sehe ich das. Nur man muss, glaube ich, dabei aufpassen, und das ist etwas, auch wahrscheinlich Berufskrankheit als Philosoph, man muss aufpassen, dass man da nicht in so ein Floskel-Bingo verfällt, ja. Sondern sich klar machen, was ist meine eigene Absicht in dieser Interaktion im Team? Das transportiert sich nämlich immer, was meine eigene Absicht ist. Und wenn meine eigene Absicht ist, die anderen als gleichberechtigte, im Grunde erstmal erfreuliche Mitmenschen zu behandeln, die ich jetzt kennenlernen will, dann verbieten sich solche verurteilenden und arroganten Moves, ja, wie eine Moralisierung einer politischen Diskussion, von der man vielleicht auch selber gar nicht mehr weiß, als was man gerade im Radio gehört hat. Das verbietet sich dann von selbst.
Wie finde ich als Führungskraft denn raus, was meine sozusagen Agenda ist? Vielleicht eine seltsame Frage.
Ja.
Aber
man schaue sich an, was man jeden Tag so tut.
Der Punkt ist ja, du hast auch gerade schon Unternehmensberatungen angesprochen, aber im Laufe der Jahrzehnte haben Führungskräfte üblicherweise diverse Schulungen durchlaufen und haben auch verschiedene Ideen mitbekommen und gelehrt bekommen und sind konditioniert worden ihrerseits. So führt man Leute. So macht man das. So ist das richtig. Und wenn ich mal in meine eigene Vergangenheit schaue, teilweise sind die sehr widersprüchlich und haben auch ein sehr unterschiedliches Menschenbild, was dahinter steckt. So, es gibt die eine Führungskraft, die womöglich diese sozusagen Moden, nenne ich es mal, und diese Perspektiven mitnimmt. Man sagt, das ist halt eine Schulung. Wenn ich eine Schulung durchlaufe, habe ich jemanden, der weiß das besser, von dem lerne ich das und das muss ich annehmen. Und es gibt eine andere, die sagt, ja, ganz interessant, mache ich aber trotzdem nicht. Ich glaube, beide Typen gibt es so. Und wie kann ich eigentlich mich selbst erkennen? Wie kann ich mich selbst verstehen, um genau diese Agenda für mich transparent zu haben und auch den anderen transparent zu machen?
Ja, eine gute Art und Weise, sich selber zu verstehen, ist, du hast den Ausdruck heute auch schon verwendet, was triggert mich eigentlich? Also Trigger mal verstanden als, was ruft bei mir eine sofortige Reaktion hervor, über die ich gar nicht groß nachdenke. Wenn man sich einen solchen Triggerpunkt mal greift und sich mal systematisch fragt, Also welche, das kenne ich doch von mir, dass ich dann und dann so und so reagiere.
Immer.
Und sich, genau, immer, ja, jedes Mal. Wie als würde jemand einen Knopf bei mir drücken, ja? Dann kann man sich ja mal fragen, okay, welche Gedanken habe ich denn da eigentlich so, wenn ich diese Reaktion zeige? Was erzähle ich mir selber? Welche Wertvorstellungen stehen hinter dieser Selbsterzählung, die ich mir da mache über solche Situationen, ja? Und wenn ich noch weiter grabe, also diese Wertvorstellungen, woher kommen denn die? Habe ich vielleicht in meinem Leben irgendwas erlebt, was das jetzt für mich zum Beispiel so unwahrscheinlich wichtig macht, dass mein Status gewahrt wird oder was immer es sei, ja, meine finanzielle Sicherheit oder so. Habe ich da irgendwas erlebt? Und ist es eigentlich gut, ja, dass ich da so automatisch in einen bestimmten Reaktionsmodus versetzt werde? Oder könnte ich nicht auch anders über diese Situation nachdenken? Ich meine, es mag ja sein, dass mir das geholfen hat, viel Geld zu verdienen, dass ich diese Angst hatte, ja, nicht genug zu haben im Leben, ja, weil ich vielleicht das fünfte von fünf Kindern in einer armen Familie war. Das hat mir vielleicht gedient, um mich ökonomisch unabhängig zu machen. Aber jetzt im Moment macht es mich so ein bisschen kleinlich und so ein bisschen leicht verletzlich. Kann ich da nicht auch eine andere Wertvorstellung für mich mal ausprobieren? Mhm. Und wie könnte ich das machen in einer Art von kleinem Experiment? Das ist, glaube ich, so eine Kurve, die man mit sich selber ganz gut drehen kann. Ich würde es mal mit nach Hause nehmen und nochmal drüber reflektieren. Es gibt eine sehr schöne kleine Gedankenfolge, die man dem Buddha zuschreibt, aber die gibt es eigentlich in allen Religionen irgendwie in dieser Form. Die läuft ungefähr so: Meine Absichten bestimmen darüber, was ich gewöhnlich so denke. Was ich gewöhnlich so denke, bestimmt darüber, was ich gewöhnlich so tue. Und was ich gewöhnlich tue, bildet meine Gewohnheiten aus. Und meine Gewohnheiten bilden meinen Charakter aus. Und mein Charakter wird mein Schicksal. Also das, was wir eben anhand von einem Triggerpunkt gemacht haben, mal in die Tiefe zu fragen, das kann man auch von dem eigenen Charakter her mal tun. Was bin ich eigentlich für ein Typ? Und wie ist das so gekommen? Auf welche Absichten drücken sich darin aus? Und dann kann man, wenn man das sich transparent gemacht hat, soweit es eben einem Menschen möglich ist, kann man seine Absichten ändern. Und dann wird man plötzlich auf andere Gedanken kommen und auch ganz andere Dinge mal ausprobieren.
Also das ist natürlich eine sehr hehre Perspektive. Und
ich finde es ganz alltäglich.
Ja, für einen Philosophen ist es wahrscheinlich ganz alltäglich. Ich hätte gesagt, es gibt zwei Fragezeichen, die ich daran mache. Mhm. Warum ich glaube, das ist schwer. Das eine ist Alltag.
Ja, also, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es leicht ist.
Nein. Habe ich auch nicht so verstanden. Ich will nur sagen, das eine ist der Alltag und sozusagen der Trott und der Mangel an Zeit. Du hast eine Perspektive eines sehr autonomen Subjekts, wie ein Philosoph das wahrscheinlich haben muss. Aber der Alltag ist vielleicht ein bisschen grausamer als Führungskraft, als wenn man Zeit hat, philosophisch nachzudenken. Und das Zweite ist, ich fand immer sehr interessant, dass, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, du wirst mich korrigieren, es gibt ja dieses berühmte Ash-Experiment. Das finde ich ganz, ganz bezeichnend. Also ich versuche es mal zusammenzukriegen. Im Prinzip sind, weiß ich nicht, 20 Leute in einem Raum und da vorne steht jemand und sagt, hier ist ein Strich und hier sind drei Striche. Die sind unterschiedlich lang, A, B und C. Welcher ist eigentlich so lang wie einer dieser drei Striche? Und dann sagt er erst, du siehst das und sagst sofort, es ist offenkundig B. Natürlich ist der eine Strich B. Und alle anderen sagen, es ist A. Der nächste sagt, es ist A. Der nächste sagt, es ist A. Und dann bist du dran. Mhm. Und dieses Ash-Experiment hat ergeben, dass das Ergebnis bei, ich glaube, 80% der Leute war, dass die dann irgendwann auch A sagten, obwohl sie B gesehen haben. Ja. Also wieder besseren Wissens zu einem Ergebnis kam, was offensichtlich gesellschaftlich sozusagen erwünscht war, weil sie Teil der Gruppe waren. Weil
ganz
sie,
genau.
Ja, weil sie
ganz
waren, genau. Also ich hoffe, ich gebe das einigermaßen wieder. Aber ja, ich glaube,
die Leute trauen einem völlig offenkundigen Befund, den sie mit ihren fünf Sinnen selber fällen können, in einer Sekunde, dem trauen sie nicht mehr, nachdem sie 10 andere gehört haben, die sagen, dieser Befund stimmt nicht.
Und warum ist das interessant? Einerseits das ganz profane Alltagsthema habe ich genannt. Das zweite ist aber auch das Bedürfnis, nach Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist offensichtlich für, ich sag mal, 80%, glaube ich, kam da raus, ich weiß nicht mehr genau, für 80% der Menschen wichtiger als das Thema Wahrheit. und Wahrhaftigkeit. Und deine Argumentation geht natürlich sehr stark auf Letzteres, geht auf die 20-25%, richtig?
Ja, aber der einzige Punkt, an dem ich da widersprechen würde, ist diese 20-25% der Bevölkerung, die denen Wahrhaftigkeit wichtiger ist als bedingungslose Zugehörigkeit zu einem sicheren Kollektiv, das sind nicht immer dieselben Personen. Im Teenageralter sind wir alle typischerweise sehr stark zugehörigkeitsorientiert. Und mit zunehmendem Alter können wir dann auch einen selbstbestimmten Lebensmodus finden. Und ich spreche natürlich unter der Voraussetzung, dass jemand einen selbstbestimmten Lebensmodus für sich haben will und nicht einen, wo er ja impliziten oder expliziten Befehlen eines Kollektivs gehorcht. Aber ganz interessant, dass du das Ash-Experiment hier anführst. Das ist genau eine der Dynamiken, die passieren, wenn man in Gesellschaft, ob das jetzt im Betrieb oder in der politischen Arena ist, wenn man dort politische Meinungen moralisiert. Denn dann muss man sich plötzlich überlegen, in was für ein Verhältnis setzt mich denn meine Meinungsäußerung zum Rest der Gruppe? Es gibt auch noch einen anderen interessanten Effekt, der genauso in Meetingräumen auch passiert. Der ist bekannt als das Phänomen der Gruppenpolarisierung. Also stell dir vor, wir haben einen Meetingraum, 10 Leute müssen eine wichtige Entscheidung vorbereiten und am Ende auch fällen. Und einer von denen spricht jetzt laut und deutlich mit einem guten Argument einen Wert an, den alle teilen, die da im Raum sitzen. Zum Beispiel den Aspekt der Fairness. Also wir müssen einen fairen Zugang zu diesem Produkt weltweit gewährleisten, sonst XYZ. Jetzt fühlen sich alle im Raum angesprochen und sagen, ach ja, stimmt, Fairness, das ist doch wirklich wichtig. Und jetzt wird in der weitergehenden Diskussion keiner von den anderen 9, die da im Raum sind, als derjenige gelten wollen, der den Wert der Fairness am wenigsten verteidigt.
Der unfair ist.
Der ihn am wenigsten verteidigt. Und deshalb führt es in der Diskussion zu einer immer stärkeren Betonung des Wertes Fairness, Fairness, Fairness. Das ist Gruppenpolarisierung. So kann es also sein, dass am Ende eine völlig sachwidrige Entscheidung herauskommt, die aber dem Wert der Fairness genügt, so wie diese Gruppe ihn versteht. So etwas ist auch passiert bei der Abwägung von politischen Maßnahmen während der Corona-Zeit. Das ist auch passiert bei der Abwägung von Politikentscheidungen im Steuerrecht und anderswo. Man kann das an ganz vielen Stellen nachweisen, dass derjenige, der sich die Bühne nimmt und sagt, es geht doch wirklich um den Wert X, der erzeugt eine Dynamik, einen Konformierungsdruck auf seine Umgebung, die dazu führen kann, dass dieser eine Wert dann plötzlich absolut gesetzt wird faktisch und gar nicht mehr hinterfragt werden kann, ohne sich ein wirklich hohes Risiko des Gruppenausschlusses zuzuziehen. Mhm. Und das tun wir eben evolutionär, wie wir geprägt sind, als Rottenwesen, die also in Gruppen von 50 bis 100 durch die Gegend laufen und sich ihr Essen zusammensuchen. Da sind wir schon darauf angewiesen, dass diese Gruppe halbwegs zusammenhält und dass wir da nicht einfach so rausfallen.
Das Moralgefängnis, um da nochmal darauf zurückzukommen, auf den Begriff zurückzukommen, hast du im Wesentlichen, ich würde sogar sagen ausschließlich, wenn ich nichts verpasst habe, angewandt auf eigentlich politische Diskussion. Ist nicht auch ein Schlüssel zur Teambildung, wenn man so will, dass politische Ansichten Privatsache sind und im Team nichts verloren haben?
Ja, das halte ich für einen sehr, sehr guten Grundsatz. Ja. Zugleich würde ich so noch hinzufügen, eine Führungskraft, die ich bewundern könnte, würde sagen, ich bin seit 80 Jahren, ist meine Familie total konservativ und ich glaube, ich bin auch ziemlich konservativ. Ne? Aber das tut überhaupt gar nichts zur Sache. Also sich zu erkennen geben als ein Mensch wie andere, die natürlich politische Haltung haben, aber bei uns hier im Raum, ne, da spielt das keine Rolle, wo ihr politisch bei irgendwas steht. Und ich finde, wenn man diesen Grundsatz und dieses diese Vorbildfunktion haben will, da muss man tatsächlich auch sehr aufpassen, denke ich, in Verwaltungen, Verbänden, Unternehmen, ob man eigentlich so die großen polarisierten Debatten der Zeit, also Klimawandel, es gibt ja auch eine große Debatte über Geschlechtergerechtigkeit und was die genau bedeutet, wo es auch sehr unterschiedliche Haltungen dazu gibt. Also manche finden das völlig übertrieben mittlerweile, andere finden das noch lange nicht genug betont. Da muss man, glaube ich, sehr gut aufpassen, dass man nicht nur Toleranz verkündet, sondern dann sie auch tatsächlich lebt.
Lass uns nochmal den, vielleicht abschließend den Blick auf das, was du hast das New Work Bewegung genannt, vielleicht richten. Wir haben eine Situation gehabt in den, ich würde mal sagen, noch bis Corona hatten wir eine Situation, in der es eine gewisse Euphorie gab. Eine Euphorie im Sinne von, wir können die Arbeitswelt ein bisschen gerechter, menschenzentrierter, besser machen. Besser als vielleicht die Arbeitswelt unserer Eltern, wo der Grundsatz galt, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Und vielleicht habe ich heute die Möglichkeit, die viel mehr zu beeinflussen und sie so zu gestalten, dass sie zu mir passt und vielleicht persönliche Interessen und Unternehmensinteressen immer stärker in einen Gleichklang zu bringen, weil ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe, das zu beeinflussen. Ganz simpel durch die Tatsache, dass es immer weniger Fachkräfte, Arbeitnehmer und so weiter gab und du eine Veränderung dieses Machtgefälles gespürt hast. Jetzt sind wir in einer anderen Situation. Wir sind auch in einer wirtschaftlich anderen Situation, insbesondere hier in Deutschland. Wie guckst du da drauf?
Ich denke, dass ein großer Teil der ökonomischen Krise, die wir in Deutschland haben, hausgemacht ist. Eine im Großen und Ganzen unsinnige Industriepolitik, eine unsinnige, an ideologischen Narrativen orientierte Politik. Ich wollte gerade sagen Umweltpolitik, ist aber eigentlich gar keine Umweltpolitik. Wir machen gar keinen Umweltschutz, wir machen angeblich Klimaschutz, aber keine klassische Umweltschutzpolitik mehr, die also Plastik aus Flüssen sammelt und solche Dinge tut. Und aber ich schweife gerade ab, zurück zu der Frage, wie geht es dann weiter in so einer wirtschaftlichen Situation? Ich denke, es gibt einen Zusammenhang dieser schlechten wirtschaftlichen Lage, die wir jetzt sehen, mit den moralisch aufgetunten Debatten, die wir im öffentlichen Raum sehen. Wir haben ja vorhin gesagt, dass das die Anpassungsfähigkeit von Teams, von Unternehmen, aber auch der Regierung natürlich enorm einschränkt, wenn auf eine Abweichung von einem moralisch aufgeladenen Narrativ die politische Todesstrafe steht. Der Herr Lauterbach hat das ja, bevor er Minister wurde, mal ganz am Rande eines Interviews interessant in die Kamera gesagt. Die Wahrheit ist der politische Todesstoß oder so etwas in der Art, also das politische Todesurteil. Das hat er vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber da ist natürlich etwas dran. Also wenn ich mich heute auf einer Delegiertenkonferenz einer Regierungspartei hinstelle und zum Beispiel die gesamte Energiewendepolitik in Bausch und Bogen verdammen würde, wahrscheinlich würde ich dann nicht aufgestellt.
Aber vielleicht nochmal abschließend, wie guckst du ganz konkret auf die Veränderung der Arbeitswelt? Sagst du, da ist eine Dynamik im Gange, die, du hast schon gesagt, New Work-Bewegung siehst du durchaus kritisch. Buzzwords war das eine Wort.
Ja.
Und die nicht so, wie soll ich sagen, eindeutig positiv ist, aber die positive Aspekte hat. Also verbessert sich, verändert sich da was? Oder sagst du, im Grunde ist es junger Wein in alten Schläuchen?
Nein, ich glaube, wir haben tatsächlich, und den Faktor hast du jetzt noch nicht genannt, ich glaube, dass die Digitaltechnologie tatsächlich sowohl ein versklavendes als auch ein befreiendes Potenzial hat. Denn durch Digitaltechnologie ist ja die Information, mit der wir unsere Arbeit machen, also 3/4 der Wertschöpfung in den meisten westlichen Industriestaaten ist ja heute informationsbasiert. Also der Grundstoff, den wir verarbeiten, ist Information. Produktion macht ja nur noch so in der Größenordnung ein Viertel aus von dem, wie wir hier Wert generieren. Und durch die Digitaltechnologie ist der Fluss von Informationen, das Rekombinieren von Informationen auf kreative Weise, das Kommunizieren, das Speichern, das Auswerten, das ist also so billig und einfach und allgegenwärtig geworden, dass wir tatsächlich nur einen einzigen limitierenden Faktor haben für unsere Wertschöpfung, nämlich die Fragen, die wir an die Informationen stellen. Und da sind wir wieder beim Anfangsthema unseres Gespräches. In was für einer Atmosphäre machen wir unsere Arbeit? Machen wir die in einer Atmosphäre von Ausschlussangst und so einer seichten Sozialpanik nach dem Motto, was ist heute angesagt als Slogan? Wem oder was darf ich heute nicht widersprechen? Oder mache ich das, wo ich voll authentisch als eigener Mensch vorhanden bin und mit den Informationen, die ich im Zugriff habe, kreativ umgehe? Wenn ich eine solche Atmosphäre haben will, dann müssen wir diese Fragen, die wir heute diskutiert haben, sehr, sehr ernst nehmen. Und ich glaube, dass wir tatsächlich diese New Work-Bewegung verstehen können als eine Reaktion auf dieses enorme befreiende Potenzial der neuen Informationstechnologie, wenn sie denn im richtigen Geist angewendet wird. Und das Zweite, was ich noch sagen würde, ist, dieser de facto schrankenlos und unabhängig von Raum und Zeit mögliche Zugriff auf Informationen, der widerspricht natürlich vollkommen dem Grundprinzip einer hierarchischen Aufbauorganisation. Eine hierarchische Aufbauorganisation, die wie eine Pyramide aussieht mit vielen Ebenen, ist ja sozusagen das Sinnbild dafür, dass Informationen gerade nicht in einer Demokratie der Ideen, nicht der Menschen, eine Hierarchie wird es wahrscheinlich immer geben in Unternehmen, aber in einer Demokratie der Ideen frei verwendet werden. Also eine Hierarchie ist das Sinnbild, dass gerade das nicht passiert. Denn die Berichtslinien in einer Hierarchie sind ja die Linien, an denen Geld, Information, Entscheidungsbefugnisse festgemacht sind und auch entlang fließen. In der Digitaltechnik, und das ist der aktuelle Technologiestandard, ist Information prinzipiell modular. Und der Zugriff auf Informationen ist extrem, ja, barrierearm, wenn man keine künstlichen Hürden aufstellt. Und die Kombination und intelligente Verwertung von Informationen ist das Wichtigste an unserer Wertschöpfung. Das heißt, man sieht hier also einen manifesten Widerspruch. Tiefe hierarchische Organisationen und eine modular funktionierende Digitaltechnik, die in immer schnelleren Rekombinationen immer neue Innovationen möglich macht. Dieser Widerspruch muss aufgelöst werden. Also tiefe hierarchische Organisationen sind ganz sicherlich nicht die Zukunft. Ich glaube fest, dass die Zukunft darin besteht, im Privatleben wie auch im Berufsleben die Menschen wie Erwachsene zu behandeln. Ihnen einen Rahmen an Möglichkeiten, einen Horizont abzustecken und zu sagen, was willst du denn in diesem Horizont jetzt tun? Was findest du am sinnvollsten? Und kaum fängt man an, Erwachsene wie Erwachsene zu behandeln, werden sie sich auch so verhalten. Das ist jedenfalls meine Hoffnung und meine Überzeugung.
Michael, ich habe dir nicht nie, sondern im Gegenteil sehr, sehr mit sehr großem Interesse zugehört. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Danke, Michael.
Gerne. Vielen Dank, Marc.